Ja, herzlich willkommen hier auf der Voskis 2023 in Berlin. Dritter Tag, zweiter Block. Ich freue mich jetzt hier wieder drei spannende Vorträge ankündigen zu können. Wir konnten die jetzt nicht über ein Oberthema zusammenfassen. Es ist bunt gemischt. Es geht hier erstmal um Kugis und radiologische Daten. Dann geht es um Covid und am Schluss dann um Vektorteils. Und ich freue mich, hier den Marco Lechner begrüßen zu dürfen vom Bundesamt für Strahlenschutz, der uns über eine Ad-Hoc-Kugis-Plugin-Entwicklung jetzt berichten wird, um die radiologische Lage im Ukraine-Krieg zu bewerten. Und Marco ist schon ganz lange auch im Voskis-Verein aktiv, war auch mal erster Vorsitzender im Voskis, hat schon selber Voskis-Konferenzen organisiert und da freue ich mich sehr, dich jetzt hier auch als Speaker begrüßen zu dürfen.
Ja, danke Astrid für die netten Worte. Was habe ich diesmal mitgebracht für die Voskis-Konferenz? Zweiter Block, hattest du gesagt, darf ich einleiten, dankeschön. Ich habe mir diesmal einen Vortrag ausgedacht, Ad-Hoc-Kugis-Plugin-Entwicklung zur Bewertung der radiologischen Lage im Ukraine-Krieg. Das ist letztendlich eine Art Arbeitsbericht des letzten Jahres. Das Bundesamt für Strahlenschutz, wir sitzen in Berlin, aber wir sitzen auch in Freiburg, da muss ich heute auch wieder hin, beschäftigt sich ja letztendlich damit, den Schutz des Menschen und der Umwelt vor Schäden durch ionisierende und nicht ionisierende Strahlung zu gewährleisten. In unserer Abteilung RN, radiologischer Notfallschutz, überwachen wir dabei die Umweltradioaktivität durch den Betrieb von einem eigenen Radioaktivitätsmessnetz. Das ist hier auch schon auf diversen Voskis-Konferenzen immer mal wieder kurz erwähnt worden. Wir haben selbst 1600 Sonden in Deutschland, die im 10-Minuten-Takt Messwerte auf Server senden, die dann weiter zusammengesammelt werden und die Stundendaten beispielsweise werden auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, sind mit etwa 20 Minuten Versatz, hier auch durch jeden hier im Raum jederzeit anzuschauen. Darum soll es aber heute eigentlich gar nicht gehen, sondern eigentlich geht es um ein deutlich kritischeres Thema, das uns seit 24. Februar letzten Jahres beschäftigt hat, nämlich den Überfall Russlands auf die Ukraine. Und für uns als Bundesamt für Strahlenschutz stellen sich da natürlich auch Fragen, auch wenn das nicht auf deutschem Boden passiert, können von den entsprechenden Kampfhandlungen auch Gefahren ausgehen, mit denen wir uns dann auch beschäftigen müssen. Das ist auch in der Presse immer mal wieder aufgetaucht, sicherlich an niemandem vorübergegangen. Die IAEA, also die Internationale Atomenergieorganisation, die dann schreibt, die Lage in Tschernobyl verschlechtert sich. Das war eher am Anfang, als Russland ums Kernkraftwerk militärisch aktiv war. Aber insbesondere das Atomkraftwerk Saporischschja ist, glaube ich, eben im Raum mittlerweile namentlich bekannt. Gespräche über eine Schutzzone, die IAEA alarmiert über Kämpfe beim Atomkraftwerk AKW Saporischschja. Am Netz wieder, dann wieder weg vom Netz, neue Sorgen ums AKW Saporischschja wegen Raketenbeschüssen, also Themen, die wirklich auch emotional einen auch hier in Deutschland stark belasten können. Für uns als Bundesamt steht trotzdem die Aufgabe Schutz der Bevölkerung und der Umwelt im Vordergrund. Und die Situation, die wir dann eben haben, ist militärische Kampfhandlungen um Atomkraftwerke im nicht fernen Ausland, deren Beschädigung eine Freisetzung radioaktiver Stoffe zur Folge haben könnte, die auch nach Deutschland gelangen könnten. Das ist für uns jetzt eine Fragestellung, die wir so normalerweise nicht auf unserem Szenarienkatalog haben. Da üben wir normalerweise Atomkraftwerksunfall in Deutschland oder im direkten benachbarten Ausland. Das sind einfach andere Fragestellungen, die hier jetzt nötig sind. Und für die gängigen Szenarien haben wir auch Werkzeuge, alles webbasiert, hier auch in der Voskis-Konferenz immer mal wieder in Ausschnitten vorgestellt worden. Bei den Fragestellungen in der Ukraine müssen wir uns allerdings andere Fragen stellen. Das ist einerseits, okay, ist es bereits zu einer Freisetzung radioaktiver Stoffe gekommen? Welche Ausbreitung wäre zu erwarten? Ich hatte aber vorhin gesagt, unser eigenes Messnetz ist auf deutschem Boden. Da haben wir also relativ wenig Möglichkeiten. Aber es gibt natürlich andere Datenquellen, die werde ich gleich auch vorstellen. Die wichtigste Fragestellung aber für uns aktuell auch noch und seit einem Jahr täglich, dass wir uns die Frage stellen müssen, sind denn die Daten, die wir bekommen, an Quantität und Qualität ausreichend, dass wir eine Freisetzung von Radioaktivität überhaupt erkennen würden? Oder sind wir eigentlich blind und Aussagen darüber können wir gar nicht treffen? Die Datengrundlage, wie sie eigentlich existiert, auf Grundlage internationaler Vereinbarungen ist, gut, wir betreiben selbst eine einzige Sonde auf ukrainischem Boden. Das ist die eine Botschaftssonde in Kiew. Es gibt aber das europäische radiologische Datenaustausch, eine Plattform, EUDEP genannt. Darüber sind über internationale Vereinbarungen Datenflüsse vereinbart und da tauschen Länder der EU, aber auch mit der IAEA, also auf internationaler Ebene, Daten aus, die uns auch zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich hat die IAEA jetzt von ukrainischer Seite Daten vom Meteorologischen Zentrum, Center in der Ukraine und von den Betreibern der Atomkraftwerke auch Daten von Messsonden, die auf den oder in Kraftwerksnähe vorhanden sind. Wie sieht das Ganze dann aus? Wenn man mal unser öffentliches Geoportal anguckt, dann sind die Daten hier auch drin. Unser WebGIS, das wir seit vielen Jahren entwickeln und eben den öffentlichen Teil davon. Hier sehen wir zumindest, wenn man die richtige Zeitscheibe im Filter einstellt, auch die entsprechenden Messstationen, die also über die Standard-Datenflüsse zu uns gelangen. Vergleichen wir dazu das WebGIS der IAEA, das heißt IRMIS. Das ist nicht öffentlich zugänglich, sondern das kann man nur mit einer entsprechenden Authentifizierung, die wir als Behörde in dem Bereich, Bundesbehörde in dem Bereich auch haben. Dann sehen wir schon mal, dass hier zusätzliche Daten hinzukommen, nämlich im Bereich der Atomkraftwerkstandorte haben wir noch eine Verdichtung, die wir so im internationalen Austausch mit den Daten, wie sie aufgrund von Vereinbarungen existieren, eben nicht haben. Welche Daten existieren sozusagen noch? Es gibt also Daten, radiologische Messungen in der Ukraine, die wir nicht standardmäßig erhalten. Beispielsweise Messungen des ukrainischen Gesundheitsministeriums, des State Emergency Service of Ukraine und noch andere, die wir mittlerweile gefunden, festgestellt haben. Wir haben allerdings nicht selbst danach gesucht, sondern wir haben eine NGO gefunden, Save Dnipro. Wir haben auch einen Vertreter von Save Dnipro heute da, Pavlo Tkachenko, dem es möglich geworden ist, auch durch die Unterstützung des Foskis-Vorstands hier an der Konferenz teilzunehmen. Und diese NGO sammelt unterschiedliche radiologische Daten und stellt diese öffentlich zur Verfügung. Die entsprechende Webseite dazu heißt Save Ecobot und ist auch für jeden hier im Saal aufrufbar und liefert letztendlich alle möglichen verfügbaren radiologischen Daten, die auf dem Gebiet der Ukraine überhaupt gefunden werden können. Und das geht deutlich über das hinaus auch, was wir über die amtlichen, standardisierten, vereinbarten Datenwege bekommen. Für uns in dem Fall also eine sehr wichtige Quelle, insbesondere für die Fragestellung aktuelle Daten. Wenn es dann darum gehen würde, Höhe von irgendwelchen Messwerten, dann könnte man nochmal die Frage nach der Qualität stellen. Aber die Frage nach der Aktualität, die lässt sich mit so einer Datenquelle wunderbar beantworten. Schauen wir uns aber mal die Daten an und da auch nicht nur die von Save Ecobot, sondern auch die von der IAEA, dann sehen wir, wie holt denn dieses WebGIS eigentlich die Daten von seinem Server ab und dann finden wir eine Struktur wieder, die leicht als JSON zu erkennen ist, aber die weit weg ist von einem GeoJSON, wo wir uns als Geomenschen natürlich sehr wohl fühlen würden. Also ist ja ganz nett, JSON kann ich irgendwie damit umgehen, aber ich kann zumindest die Daten nicht einfach drag and drop in QGIS oder in mein WebGIS reinschmeißen, kann auch nicht sagen, importiere ich jetzt in eine PostGIS-Datenbank, mache mir einen Layer drauf und gut ist. Das heißt, hier haben wir an der Stelle ein paar Schwierigkeiten. Mit Save Ecobot ist es leider auch so, dass die Struktur kein GeoJSON ist, sondern einem anderen API-Format entspricht, aber wir sehen hier zumindest, dass es sowas wie IDs gibt, dass über die Keys A und N die Geokoordinaten festgelegt werden und für uns interessant eben der Gamma-Wert, der die Radioaktivität in Nanosievert pro Stunde abbildet. So, also wir haben Strukturen, die ich maschinell eigentlich ganz gut verarbeiten kann, aber die zumindest nicht standardisiert folgen. Und bei Save Ecobot ist es dann noch so, dass ich für jede einzelne Station, die ich auf der Karte sehe, noch Detailinformationen abrufen kann. Das sind ungefähr 700 Messstationen, die da sind. Und das heißt für uns in einem zweischrittigen Verfahren, wenn wir an diese Daten ran wollen, dann müssen wir an der Stelle erstmal gucken, welche Sonden sind da und dann in einem Loop durch die durch iterieren, um die Detailinformationen noch jeweils abzuholen. So, das war auch so die Fragestellung, wie kriegen wir die eigentlich in unser System rein? Und es ist relativ schnell klar geworden, dass unsere bestehenden webbasierten Werkzeuge nicht so rasch anpassbar sind. Insbesondere haben sich die Fragestellungen dann, wie möchten wir die Aktualität auswerten, regionale Einschränkungen und so weiter, sehr häufig gewandelt, sodass es an der Stelle einfach ja nicht sinnvoll war, unsere bisherigen webbasierten Werkzeuge weiter zu benutzen. Für diese Fragestellung natürlich, ansonsten laufen die selbstverständlich weiter. Die Datenstrukturen, wie gesagt, nicht basierend auf OGC-Standards. Bei dem IRMIS-System der IAEA kommt dann noch eine Authentifizierungsschwierigkeit, eine Hürde hinzu. Und wir haben uns dann darauf verständigt, und das hat sich als ein recht guter Weg herausgestellt, dass wir doch für die Bewertung ein QGIS-Projekt aufsetzen, indem wir dann täglich, indem wir unterschiedliche Datenquellen zusammenfassen, die Lagebewertung vornehmen können oder eine Situationseinschätzung geben können. Wir brauchen dabei eine tägliche Aktualisierung der Daten. Das passiert auch wirklich. Ich habe momentan auch Rufbereitschaftsdienst. Das heißt, das habe ich heute Morgen gecheckt. Sieht alles ganz gut aus. Und wir haben dann komplexe Darstellungsstile und so weiter verwendet, um die Daten auch so zu visualisieren, dass wir die für uns kritischen Fragen, wie viele Sonden, die es um ein Atomkraftwerk gibt, senden denn aktuelle Daten auch gut beantwortet bekommen. Die Fragestellung ist allerdings dann noch, ja, wie kriege ich die Daten denn überhaupt rein? Denn auch QGIS kann an der Stelle natürlich nicht zaubern, aber QGIS hat ein paar sehr gute Möglichkeiten, rasch zu einem Ergebnis zu kommen. Und das haben wir uns zunutze gemacht, indem wir zwei QGIS-Plugins zum Import sowohl der IAEA als auch der SafeEcoBot-Daten entwickelt haben. Hier an der Stelle eine kurze Lanze für QGIS gebrochen, wie rasch und einfach man QGIS-Plugins entwickeln kann. Was brauche ich dafür? Ich brauche eigentlich nur drei Plugins, die es gibt, also Plugins zur Plugin-Entwicklung. Die BugVS, wenn ich mit Visual Studio Code entwickeln möchte, dann stellt das die Verbindung dar fürs Debugging zwischen dem QGIS, also meiner QGIS-Anwendung und meiner Entwicklungsumgebung. Den Plugin Reloader, dass ich Änderungen, die ich vornehme, schnell über einen Reload des Plugins in QGIS aktivieren kann. Und das Wichtigste, den Plugin Builder, den brauche ich nicht unbedingt, aber er ist extrem hilfreich, um überhaupt mal so ein Grundgerüst eines Plugins zu erzeugen. Wer das noch nie gemacht hat und denkt, oh, Plugin-Entwicklung ist so kompliziert, der soll wirklich mal QGIS öffnen, Plugin-Builder ausprobieren und sich einmal durch das Menü führen lassen. Das Menü sagt nämlich einfach, gib mir mal Klassenname, wie soll dein Plugin denn heißen, eine Beschreibung dazu, irgendwo noch Autor und E-Mail-Adresse, das sollte ja dann jeweils bekannt sein, dann noch eine About-Seite ausgefüllt, gesagt, ja, was für ein Plugin soll es denn werden, soll es ein normales Fensterchen sein, das sich öffnet und dann irgendwas tut. Dann noch ganz wichtig fürs Qualitätsmanagement, wo ist denn der Bug-Tracker und das Repository? Klar, wir wollen ja Open Source entwickeln und vielleicht noch sinnvoll, das Plugin als experimentell zu flaggen. Und dann kann ich schon sagen, ja, wohin soll es denn erstmal lokal erzeugt werden? Wenn ich dann auf Generate klicke, dann sagt der Plugin-Builder schon, ja, wunderbar, hab dir ein Plugin erzeugt, das liegt jetzt dort, jetzt kannst du anfangen, an die Arbeit zu gehen. Klar, das ist noch ein QGIS-Plugin ohne Funktionalität, aber immerhin schon ein Fenster mit einem OK- und einem Abbrechen-Knopf. Und wenn ich in Code reingucke, dann sehe ich an einer Stelle zumindest ein, in Zeile 196, see if OK was pressed und dann do something useful here. Das heißt, genau an der Stelle muss ich eigentlich einsteigen. Also habe nicht ich geschrieben, das macht der Plugin-Builder so. Und genau dieses Pass, die Zeile 200, muss ich ersetzen und durch meinen Code meinen Code dafür reinschreiben. Das Schöne ist, da muss man auch gar keine komplexen Sachen tun, wenn ich ein komplexes Plugin will, natürlich schon, aber bei uns ging es ja eigentlich nur darum, einen Parser zu schreiben, also ein JSON, das halt ein bisschen ein Custom-Format hat, zu nehmen und in QGIS-Vektorobjekte umzubauen, sprich ein Vektorlayer, in dem Fall sogar Punktlayer zu erzeugen. Das heißt, de facto, was kam da noch rein an Code? Da kamen zwei Loops rein, die halt einmal durch dieses JSON durchiteriert haben und die Attribute und die Geometrien daraus generiert haben. Und das war es dann schon. Also das ist an der Stelle First Class irgendwie Informatik, Einführung in irgendeine Programmierung oder Python. Dann hat man das an der Stelle noch gemacht. Ein klein bisschen Arbeit ist dann doch noch nötig. Die GUI noch ein bisschen angepasst mit dem Qt-Designer, den QGIS ja auch mitbringt, noch ein paar Felder eingefügt, die sozusagen bestimmte Einstellungen vorbelegen. Und schon ist unser Plugin fertig und kann aus diesen bisher nicht tauglichen Daten dann QGIS Layer erzeugen. Also Parser direkt in die Run-Methode rein, da wo die Zeile Parse stand, paar GUI-Verbesserungen. Was haben wir noch gemacht? So sukzessive natürlich paar User-Dialoge noch gemacht, dass wenn der Nutzer wartet auf den Import, dass er auch merkt, da tut sich was. Die GUI ein bisschen eben noch verbessert mit ein paar Vorbelegungen. Wie viel Zeit war dafür notwendig? Für jedes dieser Plugin, und ich bin kein Hardcore-QGIS-Plugin-Entwickler, was einige im Raum hier wahrscheinlich bestätigen können, die das deutlich besser können als ich, aber ich habe 3 Stunden gebraucht für das erste funktionierende Parsen und den ersten erfolgreichen QGIS-Import. Und das ist, glaube ich, für so eine Sache wirklich schick und flott. Und es liegt nicht an mir, sondern daran, dass QGIS es so einfach macht. Und danach kommt natürlich die aufwendigere Arbeit, da noch was finden, da noch was schöner machen wollen. Also ich sag mal, 2 Tage jeweils noch immer mal wieder dran arbeiten. Und dann waren die 2 QGIS-Plugins fertig, nochmal 2 Stunden investiert für ein bisschen Code-Clean-up und das QGIS ist offiziell ins QGIS-Plugin-Repository hochgeladen. Sieht dann so aus, 2 Plugins, den Safe-EcoBot-Loader und den Irmis-JSON-Loader. Letzterer funktioniert nur, wenn man die Authentifizierung bei der IAEA hat. Wir haben es trotzdem einfach als Plugin veröffentlicht, weil es sinnvoll ist. Den Safe-EcoBot-Loader kann tatsächlich jeder benutzen. Man muss QGIS nur so einstellen, dass es auch experimentelle anzeigt und somit haben wir ein QGIS-Projekt mittlerweile, das wir täglich nutzen, um die radiologische Situation in der Ukraine zu bewerten, indem wir sowohl die Daten von Irmis als auch die von Safe EcoBot täglich reinladen können über virtuelle Layer, dann bestimmte Teilfilterungen realisieren können, die uns gleich auszählen, was denn, wie viele Sonden aktuell sind, um bestimmte Atomkraftwerksstandorte, noch ein bisschen was mit Kartenhinweisen und geschickten Beschriftungen gemacht, dass Hover-Effekte automatisch funktionieren oder über die Selektion von bestimmten Sonden, diese gleich, wie hier zu sehen, in gerenderten Content anzeigen, der eigentlich von der Webpage von Safe EcoBot herkommt. Und das Ganze dann, klar, dann sind wir dann doch die Behörde, am Ende braucht es das Dokument als endgültiges Produkt, aber da ist ja auch QGIS auch wunderbar. Da haben wir eben eine schöne Übersichtskarte und Detailkarten, ein AKW-Atlas täglich über die Situation der Ukraine, den wir so erzeugen können. 2-mal die Woche wird dann tatsächlich auch aktuelle Lage, ein Situationsbericht erstellt vom Bundesamt für Strahlenschutz, der ans Bundesumweltministerium geht und dann auch zur weiteren Veröffentlichung nach Freigabe weitergeleitet wird. Und genau die Inhalte hier sind da drin und bilden letztendlich die Situation ab, beantworten die Eingangsfrage, sind wir blind oder haben wir tatsächlich ausreichend aktuelle Daten, dass unsere Aussagen, die wir treffen können, auch passen. Fazit. Aus GIS-Sicht, QGIS-Plugins lassen sich bedarfsgerecht und rasch entwickeln. Also keine Angst, mal sich selbst daran zu probieren. Selbstverständlich, wenn mehr Interaktivität innerhalb des Plugins nötig wird, dann wird es komplizierter. Das sehe ich schon auch. Hier ging es ja nur um 2 einfache Parser. Durch QGIS-Plugins wie den Plugin-Builder kann man sich tatsächlich auf die wesentlichen Code-Teile konzentrieren, also das, was wirklich passieren soll. Und die Flexibilität eines Desktop-GIS bei neu auftretenden Fragestellungen, die sind nur schwer durch webbasierte Systeme zu erreichen. Da brauche ich einfach mehr Vorlauf, da müssen die Prozesse klarer sein, die Fragestellungen, da haben wir den Rückgriff oder war es ein Vorgriff aufs Desktop-GIS an der Stelle nicht bereut. Aber auch die andere, ein zweites Fazit, Daten und Entwicklung. Was wir natürlich gesehen haben, diese ganze Entwicklung wäre überhaupt nicht nötig gewesen, wenn wir in dem Bereich internationale Standards im Einsatz gefunden hätten, sprich OGC-Services, dann hätten wir es ja direkt anzapfen können. Also auch da muss man sagen, hier, wir haben internationale Standards, gerade im Geobereich, Die sind auch nicht nur Spaß, um Papier zu erzeugen, sondern die bringen auch an der Stelle was. Sie vermeiden Entwicklungsaufwand, um, wenn es dann doch erforderlich ist, Ad-hoc-Entwicklungen zu machen. Das erfordert sicherlich auch ein kleines Maß, zumindest an Erfahrung und Entwicklerexpertise im eigenen Haus. Das bitte pflegen, auch im Behördenkontext. Nicht alles nur Dienstleister machen lassen, sondern die Expertise auch in-house halten. Natürlich die größeren Sachen schon. Das hat man ja meistens dann einfach im Personalbestand auch gar nicht. Und was wir gelernt haben oder eigentlich vorher schon klar war, in einem radiologischen Notfall oder in einem Notfall ist schnelles Handeln gefordert und da gehört dann natürlich auch eine gewisse Resilienz dazu und die lässt sich durch digitale Souveränität und das ist vielleicht ein kleiner Baustein hier dazu auch gezielt fördern und daran sollten wir auch festhalten. Danke, das waren meine 20 Minuten und genau, Astrid, du kannst sie gerne.
Ja, herzlichen Dank, Marco, für den tollen Beitrag. Einerseits dieses wichtige Thema mit der Bedrohung dort aufzuzeigen und andererseits aber auch, dass du hier für die Kugis-Plug-in-Entwicklung hier für eine Begeisterung, denke ich mal, auch geweckt hast, hoffentlich. Genau. Entschuldigung. So, genau, wir haben jetzt auch Zeit wieder für Fragen und es gibt schon ein paar im Chat. Ich fange damit mal an, aber wahrscheinlich auch hier im Raum. Genau, einerseits die erste Frage, ist die Lösung für andere Länder interessant? Oder seid ihr da im Gespräch auch mit anderen?
Also im Gespräch Ländern? Sind wir mit anderen Ländern nicht diesbezüglich. Ja, kann ich vielleicht gleich nochmal relativieren. Also die jetzt, wenn es konkret um den IRMIS-JSON-Loader geht, der ist natürlich nur für andere Länder interessant, die überhaupt Zugriff auf die internen Bereiche der IAEA haben. Für uns ist es von daher interessant, weil dieses Plugin für uns auch weiterhin nutzbar ist, weil solche Situationen jetzt auch nicht nur in der Ukraine auftreten können. Also das ist auf jeden Fall nicht Ukraine-spezifisch. Das Safe Ecobot Plugin, das ist natürlich nochmal eine andere Baustelle, weil da kann man sagen, das kann prinzipiell jeder nutzen und damit auch andere Länder. In Gesprächen, jetzt im direkten bilateralen Austausch sind wir nicht, aber die IAEA hat auch immer mal wieder Workshops, auch zu ihrem eigenen WebGIS und auf dem letzten wurde es entsprechend im Beitrag aus Deutschland vorgestellt.
Gut, dann gibt es eine Frage, wie hoch ist die Datensicherheit? Die Frage, wie hoch ist die Datensicherheit verschlüsselt? Können die Sender manipulierte Daten verhindern?
Müsste man jetzt rückfragen können, ob es uns um unser eigenes Messnetz geht oder die Sammlung von auf ukrainischer Seite. Also da ist jetzt schade, dass die Person vermutlich nicht im Hause ist, weil die könnte dann mit Pavlo selbst auch nochmal ein direktes Gespräch führen. Aber soweit ich die Situation auf Seiten des NGO Safe Dnipro mitbekommen habe, ist es extrem unterschiedlich, aber es ist überhaupt dieser riesige Aufwand, der da betrieben wurde, überhaupt diese Daten verfügbar zu machen, dass nicht diese Qualitätsstandards an der Stelle auch jeweils angenommen werden können, wie wir die beispielsweise jetzt in unserem eigenen selbstbetriebenen Messnetz, da muss ich natürlich dafür sprechen, haben. Das ist, glaube ich, klar an der Stelle, aber das ist letztendlich durch den generellen Umgang mit Daten und der Daten, der kritische Umgang mit Daten, glaube ich, auch in den Griff zu kriegen. Also uns ist an der Stelle auch klar, dass wir die Daten, wie sie sind, nicht für wahr nehmen müssen und können. Aber das muss natürlich im Hinterkopf behalten werden, wenn Aussagen getroffen werden und dann auch kritisch nachgefragt werden.
Okay. Ja, dann vielleicht erstmal hier in den Raum. Gibt es hier eine Frage im Raum, die an den Marco Lechner gestellt werden soll?
Ja, ich hätte eine. Gibt es denn noch weitere deutsche Botschaften mit so einer Sonde, die ihr einbindet?
Bitte?
Gibt es noch weitere deutsche Botschaften mit einer Sonde, die in euer Netz?
Ja, also es ist nicht so, dass alle deutschen Botschaften eine Sonde haben, aber es ist so, dass einige deutsche Botschaften international eine ODL-Sonde tragen. Da oben ist noch eine Meldung.
Noch eine Meldung, ja genau. Dann vielleicht kurz eine noch hier aus dem Chat, bevor wir hier im Raum nochmal fragen. Habtet ihr ja eben den Tooltip gezeigt. Im QGIS ist das über MapTip realisiert. Das ist hier eine Frage.
Ah, auf der einen Folie.
Ja, genau, da hast du.
Hier, es sind zwei Sachen. Also erstens, das, was man eher im unteren Bereich sieht, das ist über die Kartenhinweise realisiert. Der HTML-Teil, der dahinter steckt, der ist einfach wirklich praktisch von der Safe EcoBot-Seite hier in ein Feld Content in die Attributtabelle reingeschrieben. Und der kleinere, den man ein bisschen im rechteren Bereich sieht, ist aber nur so ein One-Liner, der ist über die Selektion und damit über einen Beschriftungsstil realisiert, der dann ein IsSelected abfragt und da entsprechend das auch nur bei IsSelected einblendet.
Okay, danke. Ja, dann im Raum jetzt nochmal eine Frage.
Ja, vielen Dank für die Werbung für Cookies-Plugin-Entwicklung. Meine Frage geht dahin, wieso nicht gleich ein Processing-Tool zu entwickeln, weil, also aus meiner Erfahrung ist das noch ein bisschen einfacher jetzt für, sag ich mal, für einen relativ einfachen Parser.
Ja, es ist ja nicht viel mehr zu processen, als die Daten überhaupt reinzukriegen. Hätte man mit dem Processing-Plugin wahrscheinlich auch hingekriegt. War, glaube ich, einfach aus meiner eigenen Expertise heraus. Das Lustige war, dass ich 2 Wochen vorher einen QGIS-Kurs an der ETH in Zürich gegeben hatte und genau da die Sachen wieder aufgefrischt hatte. Und damit ja war einfach das Präsentere. Aber ich will es nicht ausschließen. Es ist natürlich wie viele unserer Projekte auf GitHub/OpenBFS veröffentlicht. Pull Requests welcome. Forks gehen natürlich auch immer. Ja, gerne migrieren.
Dankeschön. Also ich war etwa vor 20 Jahren mal bei dir an der ETH in einem Kurs.
Gut, dann habt ihr schon eine Verbindung.
Vor 20 Jahren kann ich sein. Ich war erst 19 Mal da, letzte Woche.
Cool. Ja. Die Zeit rennt davon, das heißt, ich würde jetzt hier mit den Fragen erstmal abschließen. Marco, danke für die Vorstellung. Nochmal vielleicht auch noch zu dem Projekt Safe Nipro. Ich denke, es können auch Leute auf dich und den Pablo zukommen. Ja. Du bist sicherlich auch noch den Tag heute da. Also er sitzt hier vorne. Wer da Interesse hat, mitzumachen, ich weiß nicht, wie sehr es da Möglichkeiten gibt, sich auch einzubringen oder Ideen oder Unterstützung dem Projekt zu geben. Also nutzt die Chance, den Marco und den Pablo da anzusprechen.
Hier geht's.
Herzlichen Dank.